2 für viele. Wenn andere den Mut verlieren.
Hallo und herzlich willkommen zur 57. Folge unseres Podcasts. Zu Beginn erst einmal an euch alle noch ein gesundes neues Jahr, bevor Nicole mich gleich wieder lyncht, weil ich es nicht erwähne. Ihr Lieben, wir haben heute wieder einen Fall für euch mitgebracht. Unter dem Titel Max und Moritz, achter Streich, die Schulpflichtsverletzung. Ich bin ganz gespannt, was es damit auf sich hat. Ich habe den Fall heute übergeben, der uns zugespielt wurde von einer Zuhörerin, und zwar an Michelle. Und Michelle wird den Fall euch heute erzählen, anleiten und Nicole als Gästin, heißt es eigentlich Gästin? Ich weiß gar nicht, Gastine, als Gastine haben.
Danke, Saskia. Genau, bevor wir voll in den Fall reinstarten, haben wir wie immer ein paar Fragen mitgebracht, beziehungsweise ich werde jetzt dir, liebe Nicole, ein paar Anfangsfragen stellen, einfach um ein bisschen wieder reinzukommen und locker zu werden. Und genau, wir fangen an mit der Frage, welche deiner Gewohnheiten bringen dich voran?
Hallihallo, erst einmal von mir. Welche Gewohnheiten bringen mich voran? Dass ich mir früh meinen Wecker stelle und ich tatsächlich nochmal auf Snoozeln drücke. Ich dann weiß, jetzt habe ich noch 9 Minuten und er klingelt wieder, aber dann stehe ich auf. Das klappt ganz gut. Und ich brauche früh einen Kaffee. Der wird mir glücklicherweise von meinem Mann gekocht. Den darf ich dann mit auf Arbeit nehmen. Und das ist so eine Gewohnheit, die mit der starte ich sehr gerne in den Tag. Die bringt mich voran.
Das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Also das mit dem Wecker. Früher war ich da sogar ganz krass und habe ganz viele Wecker hintereinander laufen gehabt. Mittlerweile habe ich es auch mit 2 Weckern in einem 5-Minuten-Abstand. Und das ist auch so, weil den ersten mache ich meistens so ganz schnell aus. Einfach so, Hauptsache es ist still. Und ich glaube, also ob es jetzt Gewohnheit ist oder ob es wirklich so ist, bin ich der Meinung, ich bin da noch nicht in der Lage aufzustehen. Und dann beim zweiten, also ich weiß, ich habe dann noch kurz und dann beim zweiten weiß ich, okay, jetzt musste raus, also finde ich absolut nachvollziehbar. So, nächste Frage. Und zwar, manchmal kommen wir ja dazu, so bestimmte Sachen aufzuräumen und dann auch manchmal so Erinnerungen zu finden. Gibt es denn einen Gegenstand, ein Foto oder auch ein Kleidungsstück, das für dich mit Erinnerungen behaftet ist und das du niemals hergeben würdest?
Ich glaube, ich bin Messi. Ich habe ganz viele... ganz viele Dinge, die ich nicht wegschmeißen würde und würde mein Haus brennen, würde ich da, glaube ich, um Gottes Willen, ich wüsste gar nicht, was ich zuerst retten sollte, neben meinen Kindern und meinem Mann, ja, aber so jetzt von Gegenständen her.
Fällt dir da vielleicht eins sofort ein?
Ich hab zum Beispiel immer noch mein kleines Kuschelkissen, was mir meine Eltern immer mitgegeben haben, was schon mit im Kindergarten war. Darauf kann ich jetzt leider nicht mehr so gut liegen, weil da die Federn schon rauskommen. Aber es ist immer noch da und meine Mädels wissen auch, dass man damit ganz vorsichtig umzugehen hat. Sonst ist die Mama sehr traurig. Ja, das ist so eine kleine Erinnerung, die verbinde ich einfach mit meiner Kindheit. Und das ist so ein wohliges Gefühl, wenn ich einfach dieses Kissen sehe, weil, weiß ich nicht, so behütet, alles schön, warm, wohlig. Ja.
Ja, das ist doch aber schön, wenn solche Sachen dann auch so eine Emotion noch bei uns auslösen. Ja. Und ich finde, da hat das Messi-Dasein durchaus seine Vorteile. Dann kann man nämlich ganz viele Erinnerungsstücke und ganz viele Emotionen dann dabei fühlen. Sehr schön. Und die letzte Frage, ein bisschen deeper. Weil jedes Leben ja auch Schattenseiten hat. Wie gehst du denn mit den Schattenseiten des Lebens um? Hast du da eine bestimmte Strategie oder irgendwas aus Erfahrungen?
Puh, Schattenseiten sind nie schön, gehören aber leider dazu, machen einen auf alle Fälle bewusst, was man hat. Man weiß Dinge dann zu schätzen, wenn man auch mal eine Zeit durchmacht, die nicht ganz so rosig und rosarot ist. Was, glaube ich, hilft, ist, mit jemandem zu reden, dem man vertraut, egal wer das in dem Moment sein könnte in dem Bezug. Und sich vielleicht auch vorher bewusst machen, was man hat und die Gefühle zulassen. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist so das hinten anstellen der Gefühle und verdrängen und sondern eher so darüber reden oder sich versuchen klar zu werden, mit welcher Methode auch immer, das zuzulassen.
Sehr schön gesagt, habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Klingt ähnlich. Gut. Ja, ich denke auch, es ist schon wichtig und es ist auch sehr schön, dass wir jetzt so dieses Negative doch in ein positives Licht rücken können, einfach zu schätzen, was man hat, und wenn immer nur alles rosig wäre, würde man das vielleicht so nicht mehr können. Sehr schön. Gut, ja, auch bei unserem Fall ist natürlich nicht alles rosig. Saskia hatte schon angekündigt, es geht um Max und Moritz. Und passend dazu habe ich ein kleines Zitat mitgebracht aus dem Original von Wilhelm Busch, Max und Moritz, eine Bubengeschichte in 7 Streichen. Das schon von 1865 ist tatsächlich. Und zwar lautet das: Das ist freilich angenehmer und dazu noch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Wir wissen ja, Max und Moritz haben viel angestellt und das natürlich sehr viel lieber, als irgendwo still zu sitzen, zum Beispiel in der Schule. Nicole, was fällt dir denn als erstes ein, wenn du an Max und Moritz denkst?
Ich habe sofort das Bild von diesen hängenden Vögeln vor Augen. Also wie sie aufgehangen an dieser Wäscheleine oder sich gegenseitig da. Also es ist nicht das schönste Bild, glaube ich, was es so gibt. Genau. Und der schelmische Blick von beiden Buben.
Ja, also ich, ne, dem Titel zufolge, eine Bubengeschichte in 7 Streichen. Ich erinnere mich auch nur noch, es gab 7 Streiche, einer schlimmer als der andere. Und wir schauen mal, inwiefern unser Fall heute ein paar Sachen widerspiegelt, hoffentlich oder hoffentlich nicht. Oder inwiefern vielleicht auch das Zitat ganz gut passt. Ich werde anfangen und den Fall vorstellen, immer mal einhaken und ein paar Fragen dir stellen.
Sehr gerne.
Max und Moritz sind Geschwister und besuchen seit dem neuen Schuljahr eine neue Grundschule. Max ist in der 3. Klasse und Moritz in der 2. Klasse. In ihrer vorherigen Schule gab es schwerwiegende Vorfälle von Nichteinhaltung der Schulpflicht. Die Schulsozialarbeiterin wurde dahingehend in den Ferien schon von der Schulsozialarbeiterin der anderen Schule informiert. So, wir haken dort ein. Hast du denn selber Erfahrungen mit dem Thema Schulpflicht oder der Nichteinhaltung der Schulpflicht eher gesagt?
Tatsächlich ja. In meiner täglichen Arbeit kommt es schon vor, dass ich damit konfrontiert bin, dass Schüler aus verschiedenen Gründen der Schule fernbleiben und dass man dann einfach schauen muss, wie kann man die unterstützen, dass sie doch wieder zur Schule kommen und das vielleicht sogar noch mit Spaß.
Na, dann ist das ja total super mit dem Fall, dass du schon Erfahrungen hast und dann wir aus deinen Erfahrungen heute schöpfen können. Wir haben natürlich, du kommst aus einer Sekundarschule, wir haben jetzt hier Kinder 3. Klasse, 2. Klasse. Mal schauen, inwiefern es da vielleicht auch Unterschiede gibt. Wir gucken einfach mal weiter rein.
Ich finde es auf alle Fälle super, dass sich die Schulsozialarbeiterinnen untereinander vernetzt haben und schon Informationen weitergeben, denn so ein Schulwechsel ist für alle Beteiligten nicht ohne. Wenn die Schule aber schon im Vorfeld weiß, was auf sie zukommt oder wie man mit den einzelnen Schülern umgehen sollte oder könnte, dann ist das schon immer sehr hilfreich.
Gibt es denn zu dem Thema aber vielleicht auch ein paar Hürden im Sinne von Austausch zwischen Schulsozialarbeitern zum Thema Datenschutz, Einwilligung und so weiter?
Definitiv. Datenschutz ist ein sehr, sehr großes Thema und im besten Fall haben jetzt die Eltern von Max und Moritz eingestimmt, dass die Schulsozialarbeiterin der einen Schule sich schon mit der künftigen Schulsozialarbeiterin austauschen darf. Und grundsätzlich ist es so, dass die Schulen untereinander aber auch tatsächlich die Schülerakten hin und her schicken, weil wenn er nicht mehr an der einen Schule ist, der eine Schüler, dann geht die Schülerakte mit den wichtigen Dokumenten zur anderen Schule.
Und das ist ja auch tatsächlich ganz wichtig, weil es ja auch nicht darum geht, schon ein negatives Bild zu schaffen, sondern eben möglichst gleich und sofort anschließen zu können an die Sachen, die dann in der anderen Schule schon passiert sind. Und ich glaube, da haben wir alle wahrscheinlich schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wir schauen mal, wie das hier dann gelaufen ist. Umfangreiche Hilfsangebote sind bereits gelaufen, jedoch mit wenig Erfolg. Anfangs wurden die Schüler im Rahmen eines Projektes, das Schulverweigerer unterstützt, dem normalen Schulalltag zu folgen, zur Schule gebracht. Trotzdem zeigte sich auch da, dass die Einstellung des regelmäßigen Schulbesuchs sich nicht geändert hat. Max fehlte fast ständig, während sein jüngerer Bruder Moritz immer zur Schule kommt. Was sind jetzt da so deine Gedanken dazu, wenn du jetzt erstmal so dieses Setting quasi hast vom Fall?
Ich habe auf alle Fälle jetzt total Lust, mit beiden zu sprechen und rauszufinden, woran es liegt. Warum kommt der eine vielleicht jetzt gerade gerne? Und was hindert den anderen daran, zur Schule zu gehen? Also ist es irgendwas zu Hause? Will er seine Mama nicht alleine lassen? Oder hat er einfach schlechte Erfahrungen in der anderen Schule mit Schülern, mit Lehrern oder mit der Umgebung gehabt? Genau, ich wäre jetzt total dran interessiert, mit ihm zu reden.
Okay, mal schauen, was hier passiert ist. Das Ordnungsamt wurde bereits darüber in Kenntnis gesetzt und die Schulsozialarbeiterin bat die Kindesmutter gemeinsam mit ihrem Lebenspartner zu einem Termin in die Schule. Was ist jetzt so dein Gedanke dazu? Also vermutlich hast du ja, wenn du Erfahrung hast, auch schon mit dem Ordnungsamt zusammengearbeitet und da auch schon das eine oder andere Mal in Kenntnis setzen müssen, dass Schüler fehlen. Wie ist das so für dich?
Also Termine mit dem Ordnungsamt vor Ort und den Sorgeberechtigten hatte ich noch nicht. Allerdings gab es da schon eine Vernetzung, weil man ja eine Rückmeldung gibt, ob die Schüler wieder in der Schule sind. Ich finde es natürlich super, wenn alle Beteiligten an einem Tisch sitzen, weil man dann viel besser miteinander den weiteren Weg besprechen kann. Wie kann man wen unterstützen? Was hindert wen daran? Und welche Hilfestellung braucht es einfach noch? Und so werden mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Das wäre jetzt tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, denn wenn es heißt, die Mutti wurde jetzt mit ihrem Lebenspartner zu einem Termin in die Schule gerufen, wen würdest du denn jetzt noch dazu holen, damit eben alle zusammen an einem Tisch sitzen? Wer wäre denn für dich da jetzt noch mit beteiligt, außer die Mama und ihrem Lebenspartner?
Falls der Vater, also der leibliche Vater der Kinder, sorgeberechtigt ist, müssten wir den natürlich auch darüber informieren, dass die Schüler nicht zur Schule kommen und dass da Ordnungswidrigkeiten auf sie zukommen. Deshalb ist es wichtig, rauszufinden, wer ist sorgeberechtigt, wer muss informiert werden, wer informiert auch wen. Ist das Sorgerecht allein bei der Mama? Das wäre wichtig. Ich würde aber auch gerne in dem Fall noch den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin mit hinzuziehen, damit auch sie über den aktuellen Fall Bescheid weiß und da auch unterstützen kann und dass auch die Eltern sehen, dass wir an einem Strang ziehen und dass es nicht darum geht, jemanden eine Strafe aufzubrummen, sondern dass das Hilfesystem einfach greift.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Wir schauen mal, wie die Schulsozialarbeiterin in unserem Fall vorgegangen ist. Weiterhin organisierte sie eine Zusammenkunft zwischen Jugendamt, Ordnungsamt, Schulleitung, Klassenlehrer und Mitarbeitenden des Projekts, um die weitere Verfahrensweise zu besprechen. Die Sorgeberechtigten zeigen sich im Gespräch offen und kooperativ. Dennoch kam man nicht über eingehaltene Absprachen hinaus. Die Kindesmutter schaffte es nicht, konsequent zu sein und ihre Kinder zu motivieren, an einem regelmäßigen Schulalltag teilzunehmen. Auch nach dem Zusammentreffen fehlte Max weiterhin. Auch der Gesprächstermin mit der Schulsozialarbeiterin wurde wiederholt, 3-mal, von der Kindesmutter und ihrem Ehemann abgesagt. Ist natürlich nicht so schön, wenn wir uns jetzt vorstellen, das wäre jetzt so gelaufen. Es fehlt ein bisschen mit der Kooperation, mit der Konsequenz. Wie könnte man dann jetzt weiterhin vorgehen, um das Ganze ein bisschen voranzubringen? An dieser Stelle ganz kurz ein großes Sorry an alle Hörer. Es kann sein, dass es im Hintergrund immer mal kracht. Der Laden nebenan hat gerade eine Lieferung bekommen. Das könnte man eventuell hören in der Aufnahme. Entschuldigt es bitte, aber ich glaube, er ist jetzt abgefahren. Es könnte jetzt ruhiger werden. Also nochmal, wie würden wir jetzt in dem Fall wahrscheinlich oder wie könnte man jetzt weiter vorgehen, wenn all die Sachen, die jetzt gelaufen sind, noch nicht so den gewünschten Erfolg bringen?
Ja, es ist erstmal sehr schade, dass diese viele Energie, die da reingesteckt wird, noch nicht fruchtet. Aber wir sind schon Sozialarbeiter, wir geben nicht auf. Alles, was uns ein bisschen schwächt, lässt uns daraus einfach Motivation ziehen und wir kämpfen weiter.
Schön gesagt.
Genau, ich glaube, also man ist ja an einer bestimmten Stelle auch als Schule dazu verpflichtet, das dann wieder zu melden. Das heißt, es geht wieder eine Anzeige raus an das Jugendamt und an das Ordnungsamt. Und man, oder ich würde als Schulsozialarbeiterin dann einfach schauen, vielleicht sogar mit einem Hausbesuch, wie kriege ich jetzt ihn dazu, doch wieder zu kommen? Sei es,
du lachst.
Achso, mal lang. Er startet durch, der LKW.
Jetzt fährt der LKW los. Jetzt sind wir, jetzt haben wir unsere Ruhe, glaube ich.
Vielleicht kommt der nächste.
Optimismus.
Entschuldige.
Ja, ich würde, glaube ich, dem Schüler bei einem Hausbesuch anbieten, dass er erstmal zu mir kommt. Dass wir gar nicht von dem Thema, du sitzt in der Klasse, sondern dass wir wirklich kleinschrittig sagen, du probierst erstmal zur Schule zu kommen und bist erstmal beim Schulsozialarbeiter oder bei der Schulsozialarbeiterin und wir besprechen, was ist für dich gut, wie fühlst du dich, worum geht's dir jetzt und darauf aufbauend dann einfach schaut, wie kann ich ihn motivieren, wiederzukommen, sei es für eine Stunde mehr oder auch für den ganzen Tag, um dann langfristig ihn wieder in den Klassenverband einzugliedern.
Das klingt sehr schön, sehr durchdacht und auch so, als hättest du das durchaus so schon durchgeführt.
In der Tat gibt es einige Fälle, wo wir in Absprache mit der Schulleitung und dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin Schüler so wieder motivieren konnten, am geregelten Schulalltag teilzunehmen.
Das finde ich auch total super, ne, weil man da auch sieht, wie wichtig es ist, manchmal kleinschrittig einfach solche Sachen anzugehen und so dieser große Schritt, man nimmt jetzt einfach so wieder ganz normal am Schulalltag teil, ist halt oft dann eben auch für manche zu groß in dem Moment und eine zu große Herausforderung. Deswegen ist es auch ganz schön, dass du zum Beispiel da diese Alternative anbieten kannst, zu sagen, wir fangen ein bisschen kleiner an und arbeiten uns langsam hoch.
Ja, das geht Hand in Hand mit einer guten Schulleitung und einem guten Schulteam.
So, wir schauen mal, wie es hier weitergegangen ist. Und zwar, darüber informierte die Schulsozialarbeiterin das Jugend- und Ordnungsamt. Das Jugendamt reagierte darauf mit Sanktionen für die Familie. Nach der Sanktionierung nahmen die Kindesmutter und ihr Ehemann das Gesprächsangebot der Schulsozialarbeiterin an und sicherten zu, Max zu motivieren, in die Schule zu gehen. Auf die Frage der Schulsozialarbeiterin hin, was Max denn so mache, wenn er nicht in der Schule ist, antworteten sie, dass sie es nicht genau wüssten. Sie denken, er ist am Computer. Ja, wenn wir das jetzt so hören, was sind deine Gedanken dazu? Beziehungsweise mir stellt sich gleich die Frage, wenn da steht, das Jugendamt reagierte mit Sanktionen, was für Sanktionen könnten das denn sein? Weil die Erfahrung habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
Die Erfahrung habe ich auch nicht gemacht. Ich könnte mir jetzt allerdings vorstellen, da das Jugendamt und das Ordnungsamt miteinander vernetzt sind, dass einfach ein Bußgeldverfahren eingeleitet wird und die Eltern jetzt Strafe zahlen müssten oder aber sagen, sie zahlen es nicht. Und dann muss der Jugendliche später das Ganze abbezahlen und startet eigentlich mit Schulden in sein Leben, was niemand will. Also kommt zum Gespräch und wir bekommen das hin.
Ja, das wäre natürlich sehr unschön. Und ja, wir haben jetzt hier gesehen, es hat offensichtlich dann doch gefruchtet in dem Moment, denn die Eltern haben dann eingelenkt und waren ein bisschen gesprächsbereiter. Fällt dir noch irgendwas anderes auf? Also ich bin tatsächlich auch noch über eine Aussage sehr gestolpert jetzt.
Ja, es schockiert mich ein klein wenig, dass die Mama nicht weiß, was er macht, wenn er nicht in der Schule ist. Also es muss ja irgendeinen Tagesablauf geben. Ich fänd's immer gut, wenn die Eltern darüber Bescheid wissen und das als Anhaltspunkt nutzen, um zu sagen, Mensch, versuch doch ein oder zwei Stunden in die Schule zu gehen und dann können wir darüber reden, was du zu Hause noch machen könntest, wenn er so gerne Computer spielt, das vielleicht als Hebel zu nutzen, zu sagen, du hast dann auch die Freizeit dafür.
Ja, ist ja auch, wie du vorhin gesagt hast, ne, du wolltest ja gleich am Anfang auch gerne bei den Kindern die Gründe hinterfragen. Ne? Wieso, weshalb, warum? Warum geht der eine regelmäßig in die Schule, der andere nicht? Was hat er jetzt für Gründe? Gibt es negative Assoziationen mit der Schule? Gibt es irgendwas Positives zu Hause? Jetzt ist natürlich ne, die Vermutung vielleicht nah, wenn er jetzt vielleicht gerne am Computer spielt, das ist für ihn einfach die entspanntere, angenehmere Variante, zu Hause zu bleiben, am Computer zu spielen. Aber wie du schon sagst, ist natürlich auch ein bisschen bedenklich, dass die Eltern das auch nicht so genau wissen, was er denn eigentlich treibt.
Ja, ich würde nicht mal unterstellen, dass der das mutwillig macht, nicht zur Schule kommen. Vielleicht kann er auch einfach nicht. Vielleicht ist er in so einem Spiel gefangen, also im Sinne von einer Sucht und viele Schüler spielen auch nicht nur tagsüber, sondern auch gerne nachts und sind dann einfach früh so müde und so ausgelaugt, denen fehlt die Kraft, früh aufzustehen und zur Schule zu gehen. Und da wäre es jetzt wichtig, was ist der genaue Grund? Ja. Ne? Das sollte man rausfiltern und dann kann man dort ansetzen, ohne gleich alles zu sanktionieren, was ihm in seiner Lebenswelt ausmacht.
Richtig, sehr schön gesagt. Man muss es natürlich immer ganzheitlich betrachten und nachfragen, wie du schon gesagt hast. Wir schauen mal, wie es hier weiterläuft. Die Schulsozialarbeiterin erinnerte darauf hin, dass in Deutschland Schulpflicht herrscht und es schlimme Folgen für Max und seine Kindesmutter haben kann, wenn diese nicht eingehalten wird. Außerdem gab sie Tipps, wie man Max motivieren könnte und erarbeitete mit der Kindesmutter einen Punkteplan, nachdem Max für jeden Tag, den er in der Schule war, einen Aufkleber bekam und nach einer Woche eine Belohnung. Hast du auch schon Erfahrung mit so einem Belohnungssystem oder was sagst du so allgemein dazu?
Ich finde nicht jede Art von Belohnung gut tatsächlich, denn es fällt mir gerade schwer, das auszudrücken. Aus meiner Sicht muss nicht alles belohnt werden. Ich find's aber wichtig, dass die einzelnen Schüler oder vielleicht hier in dem Fall, also dass der Max sieht, wo steht er, was kann er, was hat er schon vor allen Dingen alles geschafft, wo möchte er hin, dass man einfach mit ihm so einen genauen Plan macht und ihm visualisiert wird, wo steht er jetzt, wo will er hin, was hat er schon erreicht, wie viel fehlt ihm noch, genau.
Da schließe ich mich komplett an und da hatte ich tatsächlich ja auch schon mit Saskia drüber gesprochen, in unserem Fall, den wir behandelt haben. Und da hatte sie auch gesagt, dass sie diese Stempel mit der Pflanze, die immer größer wird, sehr schön findet, alternativ zu Smileys oder diesen Sonnen, die es sehr oft gibt oder eine Regenwolke davor ist oder so. Weil das, so wie du auch gesagt hast, sehr gut zeigt, was hat das Kind schon geschafft, wie viel hat es schon geschafft, wo ist vielleicht noch ein bisschen Potenzial nach oben. Und ja, das finde ich auch eine sehr schöne Sache und wir haben uns diese Stempel jetzt bestellt, weil das wirklich auch, finde ich, für die Kinder eine sehr schöne Visualisierung ist.
Genau. Belohnung geht immer für mich einher mit auch einer Bestrafung. Wenn ich etwas dann nicht kriege, dann macht das was mit mir.
Ja.
Wenn ich aber sehe, ich wachse, wie das wahrscheinlich dann auch so gemeint ist mit dieser Blume, die wächst und gedeiht und größer wird, dann ist das eher so eine positive Sicht der Dinge. Und die gefällt mir sehr gut.
Ja. Gut, also Max in unserem Fall bekommt jetzt nach einer Woche eine Belohnung. Mal schauen, wie das funktioniert. Die Schulsozialarbeiterin setzte außerdem einen erneuten Termin mit der Kindesmutter 2 Wochen später an, um den Erfolg des Punkteplans und weitere Vorgehensweisen zu besprechen. Max besuchte innerhalb der nächsten 2 Wochen die Schule fast täglich. Im Gespräch mit der Schulsozialarbeiterin erklärte er, dass er sich auf seine Belohnung am Ende der Woche freuen würde. Die Schulsozialarbeiterin besprach dann mit der Mutter, dass der Punkteplan vorerst beibehalten werden soll und wenn es einen langen Zeitraum sehr gut funktioniert, man nach und nach die Belohnungen verringern und den Plan auslaufen lassen sollte. Genau, also hier hat es jetzt offensichtlich funktioniert. Wir erfahren nicht, was für eine Belohnung er jetzt bekommen hat am Ende der Woche. Es ist aber offensichtlich für ihn schon eine große Motivation. Und jetzt auf diesen kurzen Zeitraum gesehen, die 2 Wochen hat es auf jeden Fall funktioniert. Wie würdest du jetzt?
Ich wünsche mir, dass es immer in 2 Wochen funktioniert.
Ja. Genau, es ist natürlich jetzt die Frage, funktioniert es dann auch weiterhin? Ist es nur ein kurzfristiges Ding? Wie würdest du es jetzt langfristig angehen oder was würdest du denken, was könnte man jetzt langfristig machen, damit es auch tatsächlich dabei bleibt?
Ich würde halt die Abstände zu den Gesprächen mit der Mutter gemeinsam mit Max verlängern, also regelmäßige Gespräche beibehalten, aber die Abstände dazwischen immer vergrößern. Und Max regelmäßig treffen, damit man sofort im Blick hat, wenn wieder was im Busch ist, dass man einfach darauf reagieren kann und auf ihn eingeht und hinterfragt, was los ist und wie man ihn besser unterstützen kann. Und gegebenenfalls dann das Punktesystem, was bei ihm dann so gut funktioniert hat, wieder einführen.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass so die Gespräche gerade auch mit Max sehr wichtig sind, dass man einfach guckt, wie läuft es so, wie nimmt er das Ganze auch wahr, was ist jetzt wirklich seine Motivation, in die Schule zu kommen, ist es jetzt wirklich nur die Belohnung am Ende der Woche, die er noch bekommt, oder hat er mittlerweile auch einfach schöne Erfahrungen und so diese intrinsische Motivation, auch wirklich in die Schule gehen zu wollen, und da vielleicht auch ne, negative Sachen, die ihn vielleicht auch vorher dran gehindert haben, schon eher abgebaut. Ja, das ist jetzt, es fehlt hier in der Beschreibung vielleicht einfach nur ein bisschen, vielleicht ist das auch alles so gelaufen und man hat noch ein paar Hintergrundinformationen von Max bekommen an der Stelle. Wir können natürlich noch hoffen, dass es langfristig dann auch zu Erfolg geführt hat. Wir schauen uns mal das Ende an. Die Kindesmutter befolgte den Rat der Schulsozialarbeiterin und Max fehlte immer seltener in der Schule. Die Schulsozialarbeiterin bot der Mutter und Max immer wieder Gesprächstermine an, welche beide auch wahrnahmen. Der Plan konnte immer weiter zurückgebaut werden, sodass ein geregelter Schulbesuch von Max ohne Belohnungssystem gegeben war. Ende.
Was für ein tolles Happy End.
Ja. Ja, das fand ich bei dem Fall mit Saskia auch schon so schön. Hatten wir auch so ein tolles Ende, wo alles geklappt hat und am Ende alle glücklich und zufrieden waren. Was sagst du jetzt zu unserem Schluss?
Ja, 2., 3. Klasse beide. Die können dann zu mir auf die weiterführenden Schule kommen und ihren Abschluss machen.
Sehr schön. Ja, wir haben ja natürlich eine 2., 3. Klasse ist dann schon, wenn das dann wirklich so funktioniert hat, beibehalten wird, dass dann ein geregelter Schulbesuch möglich ist und Nicole dann in der weiterführenden Schule möglichst die Probleme nicht mehr hat. Natürlich frühzeitig erkannt und gelöst. Und das wäre natürlich super toll, wenn das so funktioniert. So würden wir uns das wünschen immer.
Das wäre wünschenswert, ja.
Kannst du jetzt Parallelen ziehen zu Max und Moritz, wie es in der Wilhelm-Busch-Geschichte aussieht?
Also so viele Streiche hat er ja nun nicht gemacht. Er hat auf alle Fälle zum Schluss eingesehen, wie wichtig es ist, zur Schule zu gehen. Denn es ist ja eine Schulpflichtverletzung und da auch mit Sanktionen verbunden, also Sanktionen im Sinne von Bußgeld über das Ordnungsamt. Und auch Max und Moritz sind ja jetzt nicht ohne. Wenn das jetzt normale Jugendliche gewesen wären und sie müssten einem Jugendrichter vorstehen, das wären einige Straftaten, die sie da, zu denen sie Rechenschaft ablegen müssten, tatsächlich.
Richtig, da können wir froh sein, dass bis auf die Namen Max und Moritz sich da jetzt nicht so viel wiedergespiegelt hat in unserem Fall und dass es wirklich hier nur der, ja, leider nicht so geregelte Schulbesuch war, den man aber entgegenhalten konnte und was am Ende dann alles funktioniert und geklappt hat und wir ein schönes Happy End haben. Und damit sage,
ich hätte Schulsozialarbeiter gebraucht.
Richtig, 1865 hat es also deutlich an Schulsozialarbeitern gefehlt. Sonst hätte man Max und Moritz vielleicht davon abhalten können, auf die schiefe Bahn zu geraten. Halten wir das für heute einfach mal fest für unseren Fall.
Und dem möchte ich jetzt auch gar nichts weiter hinzufügen, weil es war ein total schönes Ende. Und in diesem Sinne, ciao Kakao.
Zwei für viele.
Dieser Podcast könnte wichtig sein.